Angebot und Nachfrage, ja, das gibt's im täglichen Leben, zum Beispiel auf dem Wochenmarkt. Hier treffen die Anbieter von Obst, Gemüse und Brot auf die Nachfrage, also in der Regel auf uns alle als Konsumenten. Man läuft an den Ständen vorbei, schaut sich die Waren und die Preise an und wenn es etwas gibt, was man haben möchte, dann wird Geld gegen Ware getauscht. Ganz ähnlich läuft so etwas an einer Wertpapierbörse ab. Hier wechselt aber keine Tomate den Besitzer, sondern zum Beispiel eine Aktie, eine Anleihe oder auch ein ETF. Wie genau so etwas abläuft, warum der Handel an einer Börse besonders sicher ist und worauf du bei einer Order achten solltest, das alles klären wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für alles rund um das Thema Börse gibt es wohl keine bessere Gesprächspartnerin als Edda Vogt, Managerin für Finanzinformation bei der Deutschen Börse. Hallo Edda, grüß dich.
Hallo.
Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Edda, wir treffen uns heute mal nicht im Studio. Ja, eigentlich ist es schon ein Studio, ein mobiles Studio. Wir stehen hier vor einer Messehalle. Wir sind nämlich auf dem Anlegertag in München. Hier ist viel los. Manchmal brummt es hier, dann gibt es dann jemanden, der mit seinem Porsche mal ordentlich Gas gibt. Also schauen wir mal, da gibt es Leute, die investieren ihr Geld scheinbar woanders als in Finanzen oder haben mit Finanzen das geschafft. Aber wir wollen entsprechend heute hier mal treffen und einiges los hier, auch beim Stichwort Börsenhandel. Da gibt es ja immer noch dieses alte Bild, was jemand im Kopf hat. Wild gestikulierend, eventuell schreiende Börsenhändler, die dann auch noch Papier durch die Gegend werfen und anschließend dann da durchwarten. Gibt es sowas eigentlich noch bei euch?
Das ist definitiv vorbei.
Oh, wie schade.
Also ich war 1997 das erste Mal auf dem Parkett tatsächlich und da waren da noch sehr viele Leute. Da liefen da die Bankenhändler rum, Freimakler waren da vor Ort. Er hat sich inzwischen komplett geändert. Es ist ruhig, das sind immer noch Händler im klassischen Parketthandel, die sind da auch aktiv. Wir nennen es aber Parketthandel wegen dem Boden und nicht, weil das wie früher vor Ort stattfinden würde. Und diese Menschen, die da vor Ort sind, haben auch eine Aufgabe. Die überwachen die Preisfeststellungen, die sorgen für Referenzpreise und so weiter. Ich kürze das jetzt hier an der Stelle mal ab. Es gibt aber nur noch die Händler. Es gibt keinen vor Ort mehr, der dort einkaufen würde.
Ja, ab und zu bin ich ja auch mal bei euch, darf auf der Besucheretage oben mal stehen und mir das anschauen. Ich glaube, das Lauteste, was meistens ist, das Rattern eurer Kurstafel, oder?
Das Geklackere der Tafeln ist definitiv das Lauteste.
Okay.
Außer bei Börsengängen. Da gibt es noch ein bisschen Aufregung. Aber so im Alltag.
Da wird nochmal geklingelt, oder?
Da wird geläutet, ja, da wird die Glocke geläutet. Kann man auch klingeln sagen.
Okay, sorry. Ja, Glocke.
Man kann auch klingeln. Und da ist auch viel Emotion, weil da ist die Stunde der Wahrheit für das Unternehmen, das an die Börse geht. Weil vorher konnte man sich das alles schön rechnen und dann bewertet der Markt. Das ist sehr emotional. Und da ist auch noch sehr viel los. Da wird geklatscht vor Erleichterung, wenn es geklappt hat.
Kommen wir doch gleich zum Thema. Wer ein bisschen Börsenluft mal schnuppern möchte, auch wenn es jetzt nicht mehr so ist wie früher, wo durch die Gegend gerannt und gebrüllt würde, der kann euch ja auch in Frankfurt mal besuchen. Ihr habt sogar eine extra Besucheretage und sogar eine Experience, wo man sich alles um das Thema Börse anschauen kann, richtig?
Genau, wir haben das umgebaut. Großartig geworden, eine neue Ausstellung. Seit 22 offen, kann man kostenlos kommen. Es gibt 3 verschiedene Vorträge am Tag, kann man sich einbuchen. Das Ganze geht über die Website, entweder Deutsche Börse oder Börse Frankfurt, ist egal, /Besuch. Und dann kommt man dahin, wo man sich einbuchen kann und kommt dann zur Börse und lernt sehr, sehr viel.
Auf jeden Fall, das ist sinnvoll. Ja, kommen wir mal zum Thema auf den Wochenmarkt, also Handel. Wollen wir mal darauf heute zurückkommen. Wie gesagt, Wochenmarkt treffen sich Anbieter und Nachfrage. Die einen haben Tomaten, die anderen wollen sie. Ich tausche heute ja nicht mehr Ware gegen Ware, sondern Geld gegen Ware. Und da gibt es die Kunden, die ihre Einkäufe da tätigen. Kann ich mir das auch so ein bisschen vorstellen an der Börse? Das heißt, der eine hat Geld und der andere hat Ware, also Aktien, Zertifikate, Anleihen und so weiter. Und das wird dann getauscht?
Genau so. Ich vergleiche das auch ganz gerne mit einem Großmarkt, vor allen Dingen die frühere Börse, weil da ja nicht jeder einfach hingehen konnte. Also man brauchte ja einen Bankenhändler, der das für einen getan hat. Jetzt haben es aber die modernen Bankangebote, die Online-Banken, die Neobroker, wer auch immer, die haben es so gemacht, als wäre man fast an der Börse. Das ist also quasi bei vielen gar nicht mehr so spürbar. Ich finde das Marktbeispiel, finde ich wirklich ganz, ganz hervorragend. Eine Sache, da sollte man immer dran denken, zumindest bei Aktien, bei Anleihen und auch bei ETFs, Angebot und Nachfrage machen in diesem Augenblick, in dem jeweiligen Augenblick den Preis. Es ist nicht so, dass da ein Schildchen steht, dass dann quasi die Vorgabe ist, sondern es werden Geldbriefpreise veröffentlicht, das sind die Schildchen. Aber je nachdem, wer dann gerade kommt und was will oder was verkauft, das bestimmt, was es kostet.
Stimmt, ich gehe ja nicht zum Händler mit den Tomaten und sage, ich hätte gern 2 Kilo, aber dein Preis passt mir nicht. Ja. Mach mal ein neues Angebot, ne?
Ja, nur wenn der Händler seine Tomaten nicht verkauft hat, am Ende vom Tag geht er halt auch hin und sagt, 3 Kilo für 5 Euro, frische Tomaten.
Stimmt, das so frisch sind sie meistens nicht mehr, genau. Aber wie kann ich mir denn sonst noch so vorstellen? Also ihr bringt Käufer und Verkäufer zusammen und ich habe mal gehört, da gibt es ein sogenanntes Orderbuch und das ist besonders wichtig, das hebst du in deinen Vorträgen auch mal hervor. Warum?
Das Orderbuch, das kann man sich wirklich vorstellen wie ein Buch. Vor der Computerzeit war das nämlich auch eins. Und die Kursmakler, das sind die hinter den Schranken. Ich muss hier gar nicht gendern, weil es eine einzige Frau gab in der Geschichte der Frankfurter Wertpapierbörse. Also die Kursmakler haben in dieses Buch die Kaufwünsche und die Verkaufswünsche ihrer Kunden reingeschrieben, die vor Ort kamen oder später angerufen haben, als es dann auch per Telefon ging. Und da haben sie dann die Preise gerechnet, im Kopf, ja, und haben gesagt, okay, ich habe jetzt da diese Verkaufsvorstellung und diese Kaufvorstellung und dann mache ich mal den und den Preis. Und da auch nach der Logik, dass möglichst viele Wertpapiere den Besitzer oder die Besitzerin wechseln konnten. Und das stand in diesem Buch. Und links waren alle Kaufaufträge, alle Kaufwünsche von Menschen und rechts standen alle Verkaufsaufträge, also alle Verkaufsvorstellungen mit Preis dabei, mit Limit von Menschen. Und das ist heute immer noch so. Und selbst in dem vollelektronischen Xetra-Handel, in dem ja eine unfassbare Menge an Umsätze basieren, also 100 Milliarden im Monat, da hat jedes Wertpapier so ein Orderbuch und links stehen eben alle Preisangebote mit Limit, die Leute kaufen wollen und rechts stehen Preisangebote mit Limit von Leuten, die verkaufen wollen. Will ich kaufen, muss ich rechts gucken, will ich verkaufen, muss ich links gucken.
Also absolute Transparenz, ne?
Ja, das ist das ganz Tolle und nicht viele Börsen überhaupt weltweit haben ein offenes Orderbuch. Das kann man sich anschauen, das gibt es bei uns in Echtzeit auf der Website ab Montag. Alle ETFs in Realtime mit voller Orderbuchtiefe, also mit besten 10, nicht volle. Und das gibt einem Gefühl dafür, was an dieser Börse passiert.
Viele junge Anleger und Börseneinsteiger, die öffnen ein Depot ja gerne nicht mehr bei so einer klassischen Bank vor Ort, sondern sie gehen gerne mal übers Handy, weil es geht ratzfatz bei Nuneo Broker, Trade Republic, Scalable Capital, wie sie alle heißen. Diese locken ja auf der einen Seite mit unfassbar niedrigen Gebühren bei einer Order und dann kann man auch entsprechend sagen, ach, ich probiere es mal aus, kostet ja nichts. Ob das eine gute Strategie ist, was anderes. Aber das geht ja vielfach nur, die können das deswegen nur so anbieten, so günstig, weil sie ja nicht an einer geregelten Börse handeln. Also meine Order beim Neobroker geht nicht, korrigiere mich, eine Börse wie euch, sondern die Kauf- und Verkaufaufträge der Kunden gehen an einen sogenannten Market Maker im außerbörslichen Geschäft. Kannst du jetzt mal erläutern, wie funktioniert das und was ist auch der Unterschied, wenn ich meine Order eben bei euch, bei einem sogenannten geregelten Handelsplatz wie der Deutschen Börse tätige?
Ja, der Market Maker, der macht einfach nur Preisangebote. Manchmal macht er die von sich aus, manchmal muss ich die anfordern. Das ist dann eine Frage, also Request for Quote. Ich frage an, was es kosten würde. Und da ist dieses Referenzmarktprinzip. Das bedeutet, das klingt kompliziert, ist aber gar nicht. Das bedeutet, der hat den ETF nicht, den ich ja kaufen will. Der hat die Aktie auch nicht. Und dann guckt er einfach, wo ist er im Hauptmarkt, der gerade der Preis. Und bietet mir dann halt was an, was dann für ihn passt. Und da ist meistens ein kleinerer Aufschlag drauf, also da ist eine größere Spanne dabei, weil es ist ja nur vermeintlich kostenlos. Meiner Ansicht nach ist das einzige Kostenlose am Kapitalmarkt ist die Risikostreuung durch Diversifikation, the free lunch. Alles andere kostet an irgendeiner Stelle, also es gibt nichts sonst für Umme.
Okay, das heißt also, es kann theoretisch sein, es gibt ja immer Untersuchungen und Diskussionen, aber dass ich vielleicht nicht den transparenten Preis bekomme wie bei euch dann.
Ja, das ist sicher so. Also die zahlen ja auch dafür, die Marktplätze, die zahlen an die Neobroker dafür, dass die Aufträge zu ihnen kommen, sogenannte Payment for Order Flow. Und Trade Republic zum Beispiel macht 30%, sagen sie ja, 30% ihrer Gewinne kommt aus diesem Payment for Order Flow. Und an irgendeiner Stelle verdient das ja der Marktplatz.
Muss ja sein, klar.
Ja, also aber ich finde, man kann da mit ganz einfachen Hacks arbeiten, einfach gucken, da aktiv zu sein, wo am meisten gehandelt wird. Dann aktiv zu sein, wenn am meisten gehandelt wird. Das ist für ETFs, ist Xetra die Referenz, für DAX-Aktien auch. Mitte MDAX, bis dahin geht es ungefähr. Und dann meistens wird eigentlich mittags gemacht, wir wissen das. Und dann einfach zu gucken, dann bin ich dann aktiv. Ich gucke, wo auf dem Hauptmarkt der Preis ist und orientiere mich da dran und passe auf, dass ich einfach nicht viel mehr und nicht viel weniger bezahle.
Das ist, glaube ich, auch ein guter Einstieg oder ein Punkt, den du gerade sagst. Ich sollte immer mich an die Haupthandelszeiten halten. Da muss man auch dran denken, da denken ja viele nicht dran. Der DAX wird gehandelt von 9 bis 17.30 Uhr. Also 17.30 Uhr denken die meisten, da kann ich 22 Uhr handeln. Danach sind es nachbörsliche Kurse. Das heißt also, wenn ich eine Siemens, eine Daimler und so weiter kaufen will, sollte ich mich in diesem Rahmen bewegen. Ne?
Ja, genau. Also ich sollte immer gucken, dass ich dann aktiv bin, wenn der Hauptmarkt offen ist und wenn was getan wird. US-amerikanische Werte, die kann man ja auch gut bei uns kaufen und die kann man auch gut auf vielen anderen Plattformen hier kaufen. Da ist so ein bisschen natürlich was anderes, weil da ist die Leitbörse die US-Börse. Natürlich wird eine Apple-Aktie, der Preis wird nicht in Frankfurt festgestellt, logisch. Nee. Ja, das passiert woanders, passiert in New York. Aber wenn dann New York offen ist, dann ist schon okay. Dann kann ich ja mal gucken, was macht der mir gerade für ein Preisangebot, derjenige, der mir jetzt die Apple-Aktie verkaufen will oder kauft. Und das ist in Ordnung. Aber ich würde tatsächlich immer so gucken, was ist der Hauptmarkt von dem Wertpapier bei japanischen Aktien? Das ist Tokio. Und dann schauen, dass ich mich an diese Zeiten ran näher.
In den USA, das heißt bei uns 15 Uhr, ne? So etwa?
Je nach Sommerzeit, ich komme immer durcheinander. Eigentlich momentan ist wieder 50 Stellen später um. Ja. Also entweder, es ist eigentlich 15.30 Uhr, aber manchmal stellen sie später um oder früher, dann ist 14.30 Uhr.
kann man jetzt auch mal so sagen, wenn ich bei euch eine Order tätige, dann habt ihr da nochmal extra Instanzen. Das heißt, die Ausführung bei euch ist auch nochmal besonders sicher und ich habe nochmal besondere Stationen, die alles überprüfen.
Ja klar, also es gibt wenig so extrem reguliertes wie eine Börse. Alles, was da passiert, wird irgendwie aufgezeichnet. Früher war das so, dass sie nicht mit Handys in den Schranken arbeiten durften, weil die Telefongespräche aufgezeichnet worden sind. Seit es diesen Telefonhandel nicht mehr gibt, ist es okay, was anderes. Aber es ist so hochgradig reguliert und das ist natürlich, gibt es auch eine gewisse Sicherheit. Ich habe eine Handelsüberwachungsstelle, da kann ich mich hinwenden. Es gibt Mistrades, da werden dann ausgeführte Geschäfte wieder aufgehoben, weil irgendwas schiefgegangen ist. Das habe ich natürlich in einer 1:1 Beziehung, einer bilateralen Beziehung mit einem Market Maker nicht.
Mhm. Haben eigentlich Börsen deines Erachtens, ich meine, du bist eigentlich das beste Beispiel, aber ich stelle die Frage heute trotzdem noch andere Aufgaben, außer eben Verkäufer und Käufer zusammenzubringen?
Wir haben uns auferlegt, einen Bildungsauftrag. Wir möchten Finanzbildung an die Menschen bringen, weil wir sehen, definitiv zu wenig Deutsche sind im Kapitalmarkt aktiv. 20% der Deutschen, von den Frauen ist es nur jede Zehnte, sprich 90 nicht. Und wir wissen alle, dass wir die dritte Säule in der Altersvorsorge, also die eigene Vorsorge, dass wir die brauchen hier in diesem Land. Und das ist natürlich dann unsere Aufgabe zu sagen, hier Börse, hab keine Angst davor, es ist kein Casino, es ist kein Hexenwerk. Mit ein paar kleinen Mini-Regeln, die man beachtet, kann man aktiv sein, ohne dass man Haus und Hof riskiert.
Jetzt bist du ja Finanzprofi, kennst dich also mit dem Thema Wertpapierkauf, Verkauf und super und bestens aus. Was würdest du denn so unseren Zuhörern und Zuhörern, die in der Regel ja noch eher so am Einstieg stehen für ihren Depotaufbau, was würdest du denen raten? Worauf sollten sie bei einer Order, also wenn ich eine Aktie oder eine ETF jetzt kaufen möchte, worauf soll ich da achten? Gibt es da so ein paar 1, 2, 3 Sachen, die man unbedingt abchecken muss, bevor ich eine Order aufgebe?
Immer mit Limit. Ich würde nie Market Orders in den Markt schmeißen. Ich handle auch so. Ich gehe auf den Referenzmarkt. Ich mache vor allen Dingen ETFs. Ich gehe in die Handelsspanne rein mit meinem Limit. Und es sind so viele aktiv, Profis aktiv, die sogenannten Market Maker auf Xetra, die wiederum permanent Preise stellen und auch Orders ausführen und da auch handeln. Die sind ja normale Handelsteilnehmer, ja. Es hat bis auf einmal immer funktioniert und da kriegst du natürlich den besten Preis, wenn du mitten in die Handelsspanne reingehst.
Ganz kurz, Limit, um nochmal, wir hatten sowas schon mal beim einen oder anderen Podcast, aber ich sage es trotzdem nochmal. Ja. Limit heißt im Endeffekt, also der Aktie kostet zum Beispiel 100 Euro und ich sage, ich möchte sie kaufen, aber maximal zu 100,25, also setze ich da mein Limit, also das ist der Preis, den ich maximal bereit bin zu zahlen und das setze ich elektronisch rein.
Mhm. Also das Unwichtigste ist der letzte Preis. Beim Kaufen zählen Geldbrief oder Bid-Ask oder Quote, da gibt es viele Wörter dafür. Das ist die linke und die rechte Seite vom Orderbuch, die ich ja schon erklärt habe. Und dann setze ich einfach meine Preisvorstellung, das ist ja auch ein Limit, das ist also dieser Preiswunsch von mir, den setze ich mitten zwischen Geld und Brief.
Okay. Gibt es noch weitere Sachen, die du sagen würdest, da sollte man auf jeden Fall drauf achten?
Ja, unbedingt halt dann aktiv werden, wenn was los ist. Sich nicht hinreißen lassen. Ich habe eine Geschichte gehört vor ein paar Wochen, als die Rüstungswerte so extremst gesucht waren. Aber es gab Tage, da war Hensoldt der meistgehandelste Wertpapier auf Xetra. Und da haben sie festgestellt, dass der Preis für diese Aktie vor Börseneröffnung am höchsten war und im Verlauf des Tages nach unten gegangen ist. Und da erklärt man sich das so, das waren einfach ganz, ganz viele private Anlegerinnen und Anleger, die dachten nur, ich gehe jetzt mit einer Market Order rein, die wird dann morgen ausgeführt, wenn die Börse aufmacht. Pustekuchen, nein?
Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, Aktien können auch einen Sprung machen. Das heißt, ja, also die Aktie hat am Abend noch einen Kurs von 110, am nächsten Tag öffnet sie zu 120 und das ist das Thema, wenn ich dann eine sogenannte Market Order reinsetze, also ich kaufe, wie es auch immer geht, dann kann es sein, dann kriegst du zu 120. Ne?
Ja klar, da können ganz krasse Sachen passieren über Nacht. Also ich kann mich an zwei Momente erinnern aus der jüngeren Vergangenheit. Das eine war nach der Brexit-Entscheidung am Morgen und das andere war nach der Trump-Wahl der ersten. Da waren ganz viele Werte im DAX erstmal ganz lange nicht handelbar, weil die Preise viel zu weit weg gewesen wären von den Schlusskursen vom Vortag.
Mhm.
Das ist schon bemerkenswert, was da passiert.
Was ich noch immer Leuten auch sage, gebt eine WKN ein, nicht einen Namen, weil ist ja so, es gibt ja zum Beispiel Stammaktienvorzüge und dergleichen mehr. Mhm. Oder du hast auch von mir gesagt, Siemens Energy, da gab es auch schon mal gerne mal Verwechslungen.
Ja, unbedingt. Also WKN oder die Eisen, es ist eigentlich recht egal. Wer einen internationalen Broker hat, braucht die Eisen. Wurst, aber unbedingt mit dieser Nummer arbeiten. Und bei anderen Wertpapieren hat man so unfreundliche Namen. Weil gerade die billigen Neobroker oder die anderen Online-Banken, die wollen ja nicht das Geld ausgeben für die Namen. Ist klar, wenn ich nicht viel bezahle, dann habe ich auch nicht viel Service und auch keinen schönen Namen. Und dann kann ich einfach ein Wertpapier an der Eisen oder an der WKN erkennen und dann ist gut, dann weiß ich, dass das das Richtige ist. ADR zum Beispiel, das sind so Austauschscheine, ja. Da hat meine Freundin von mir mal aus Versehen Siemens ADR gekauft statt Siemens.
Achso, da sind dann die im Ausland gehandelten, wo ich ja, aber eigentlich gar nicht, genau. Da bin ich kein Eigentümer des Unternehmens, muss man sagen.
Nee,
ne?
Du hast ein Zertifikat, ja.
Genau, stimmt. Edda, kommen wir mal zur Abschlussfrage. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wie werden sich die Börsen weiter verändern? Welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen siehst du da auf dich zukommen?
Da ich ja für eine Börse arbeite, glaube ich, dass es für die Börsen weiter schwieriger wird. Ja, wir haben einen extrem starken Wettbewerb. Das ist für alle Anlegerinnen und Anleger super. Für uns als Anbieter ist es natürlich schwierig. Wir haben ja auch eine sehr kostspielige Infrastruktur. 0-Euro-Orders geht bei uns nicht. Klar ist das eine Herausforderung. Aber es motiviert ja auch, sich weiterzuentwickeln und nicht zu sagen, wir sind ja eh die Größten. Also von daher finde ich das auch sehr, sehr spannend. Und ich bin extrem bullish für die deutsche Aktienkultur. Und das ist für uns natürlich auch was. Also es gibt immer mehr junge Menschen, wissen, dass sie was machen müssen. Sie wollen es. Es ist nicht nur ein Bedarf. Es ist ein echtes Bedürfnis geworden. Und das gibt uns ja auch ganz viele Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln.
Ich glaube, das sehen wir auch heute hier auf der Messe. Ich glaube, der Veranstalter hat mir gesagt, sie sind ausgebucht.
Ausgebucht.
Also überbucht fast schon. Ja. Ich glaube, irgendwo nur noch irgendwelche technischen Grenzen waren da. Deswegen durften sie nicht mehr Leute annehmen. Und bei euch ist, glaube ich, auch viel los jetzt?
Ja, total. Ja, klar, erstmal mit roten Vorzeichen, aber auch das geht vorbei. Bleiben wir alle gelassen, atmen das weg. Wenn wir empfindlich sind und unserer langfristigen Strategie, gucken wir einfach nicht ins Depot. Und alle, die taktisch unterwegs sind, mittelfristig, die können ja schon mal gucken, ob es nicht gute, günstige Kaufgelegenheiten gibt.
Das stimmt. Dann lassen wir unsere Erkenntnisse heute nochmal zusammenfassen. Also eine Börse bringt Anleger zusammen. Also derjenige, der ein Wertpapier kaufen und derjenige, der ein Wertpapier verkaufen möchte. Ihr sorgt für hohe Transparenz. Es gibt auch viele Institutionen, die dazwischen geschaltet sind, um echt dafür zu sorgen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Die Transparenz ist bei euch ganz groß geschrieben. Das kann man natürlich nicht immer zu Nullpreis haben, muss man auch ganz ehrlich sagen. Da sollte jeder entsprechend sich bewusst sein. Ich bekomme eine hohe Qualität, muss aber einen entsprechenden Preis dafür sorgen. Und die Börse ist vielleicht vor Ort nicht mehr so faszinierend, wie sie vielleicht mal war mit brüllenden Händlern. Aber ich glaube, für uns alle wird sie die Faszination, die wir haben, hoffentlich noch weiter ausbauen, weil wir alle merken, wie interessant es ist, an diesen Märkten aktiv zu sein. Dann sage ich an dich, Edda, vielen Dank für deine Ausführungen zum Thema Wertpapierbörsen und Aufträge.
Danke für die Einladung.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt euch jetzt ein bisschen besser vorstellen, was die Aufgaben einer Wertpapierbörse sind und wie diese funktionieren. Wenn ihr übrigens selbst mal ein Bild vom berühmten Frankfurter Handelsparkett euch machen wollt, dann könnt ihr diese im Rahmen einer Führung inklusive Vortrag besuchen. Edda hat es vorhin schon gesagt, den entsprechenden Link dazu, den habe ich euch in die Shownotes gepackt. Guckt euch das echt mal an, wirklich faszinierend. Und wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, abonniert gleich hier unseren Kanal, wenn ihr mögt. Und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregung. Auch für zukünftige Themen schreibt uns dann gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Ja, dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Fit for Trading, der Podcast. Hintergrundwissen zur Börse und Aktien. Endlich verstehen, worum es wirklich geht.